Es hat mir wirklich so wohl getan. Heute haben wir eher ein sperriges Thema. Ich hoffe und habe gebetet, dass ihr euch gerne darauf einlasst. Es wird um Gemeinde gehen. Um die Einheit der Gemeinde. Nicht nur räumlich, psychisch, emotional, sondern auch in Bezug auf die wahre Lehre, in Bezug auf das eine Evangelium, das uns eint. Es geht also auch um Wahrheit. Schauen wir einfach mal in den Text, Apostelgeschichte 15, Verse 1 bis 18. Und aus Juda kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun die als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um über diese Sache und um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach all diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Bis dahin. Der Abschnitt geht noch drei Verse weiter. Der beinhaltet noch den Kompromiss, den die Gemeinde dort schließt. Aber darüber wird nächste Woche Andreas Brückmann predigen. Deshalb beschäftige ich mich damit heute nicht. Ja, eine Gemeinde, ein Evangelium. Jetzt bräuchten wir die erste Folie. Dankeschön. Eine Gemeinde, ein Evangelium. Was war das für eine Gemeinde, von der wir hier reden? Es ging um Antiochia in Syrien. Kannst du das nächste machen? Danke. Es ging um Antiochia in Syrien. Ja, es ist ganz wichtig, ein bisschen darüber zu wissen, damit man diesen Text hier besser versteht. Zunächst einmal geht es nicht um Antiochia in Pisidien, das war im Bereich der heutigen Türkei oder ist. Es geht um das Antiochia in Syrien, das ist heute relativ unbedeutend, aber damals war es eine Weltstadt. Es war die drittwichtigste Stadt im römischen Weltreich, nach Rom und nach Alexandria. Diese Stadt war voller Pracht und voller Prunk. Darf ich das selber machen? Dankeschön. Ja. War voller Pracht und voller Prunk. Es gab da eine dreispurige Prachtstraße, das ist ungewöhnlich für die damalige Zeit. Es gab sogar Straßenbeleuchtung, auch das ist ungewöhnlich für die damalige Zeit. Es gab 30% der Bevölkerung von Antiochia waren Sklaven, sie dienten meist in den Herrenhäusern. Diesen Sklaven ging es schrecklich, aber den Herren ging es wunderbar. Leider war Antiochia auch eine Stadt des moralisch-sittlichen Verfalls. Unmoralische Tempelriten und Gebräuche waren in. Prostitution wurde großgeschrieben. Tempelprostitution gleichermaßen. Alle möglichen unsittlichen Dinge gingen vor in diesem Antiochia. Gleichzeitig aber war Antiochia auch eine Stadt der Mission. Es ist manchmal unglaublich, dass Gott mitten in der Welt, mitten im Säkulären, wo das ganz stark ist, sein Werk tut. Es war eine Stadt der Mission, aber nicht allein die Christen missionierten da, sondern die Stadt hatte einen hohen prozentualen Anteil an Juden. Die eiferten sehr für das Gesetz des Mose. Eifrig in der Mission, das Gesetz des Mose zu verkündigen. Dann aber kamen auch aus Jerusalem zerstreute Christen aus der Jerusalemer Gemeinde, nachdem Stephanus gesteinigt worden war und die Gemeinde in Jerusalem verfolgt worden war, kamen Jünger Jesu nach Antiochia und sie predigten zuerst den dort wohnenden Juden das Evangelium. Dann aber, und wir lernen das alle, wir hören das alle in der Apostelgeschichte 11, kamen auch Jünger aus Kyrene, Libyen und Zypern nach Antiochia. Die verkündigten das Evangelium der griechisch sprechenden Bevölkerung. Und so entstand in Antiochia eine große, eine lebendige christliche Gemeinde, bestehend aus Heiden und Judenchristen. Doch, es war eine vorbildliche Gemeinde, doch es drohte Unheil. Es lag eine Gefahr in der Luft. Ich habe das mal genannt, es drohte eine Gemeindespaltung. Ich könnte auch sagen, geschichtlich gesprochen, eine Kirchenspaltung. Da kamen nämlich aus Jerusalem, hier im Text steht aus Judäa, und wir lernen später im Laufe des 15. Kapitels, dass die meisten wohl aus Jerusalem kamen, kamen Judaisten, die lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Meistens, wenn so eine Gemeindespaltung droht, dann geht es um Randfragen. Oder es geht um irgendwelche nicht funktionierenden Beziehungen in der Gemeinde. Hier aber ging es tatsächlich ums Ganze. Es ging um Leben und Tod, es ging um die Wurst, es ging um den Kern des Evangeliums, es ging um keine geringere Frage als die Frage, wie kann man gerettet werden? Wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Wie wird meine innere, Gott abgewandte Natur wieder zu Gott geführt? Wie kann mir vergeben werden? Wie kann ich ewiges Leben bekommen? All das steckt in dieser Frage, wie kann ich gerettet werden? Und das ist die zentrale Frage für uns als Gemeinde und für die Gemeinde damals. Und da hatten diese aus Judäa kommenden Menschen eine andere Lösung als die, die Paulus und Barnabas und Petrus und Jakobus und all die Apostel in Jerusalem predigten. Nämlich sie sagten, ihr müsst euch auch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Ich komme auf diese Frage im letzten Teil der Predigt zurück. Ich möchte mich jetzt gerne damit befassen, wie denn die Gemeinde damit umgegangen ist. Kommen irgendwelche Brüder oder Menschen oder Irrlehrer in die Gemeinde, sprechen, verkündigen ein anderes Evangelium? Und dann heißt es auf einmal in Vers 2, da nun Zwiespalt aufkam. Da entstand Streit wegen dieser Frage und der war nicht zu knapp. Paulus und Barnabas hatten eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen. Da war Qualm in der Bude. Die haben sich richtig gefetzt. Es drohte eine Gemeindespaltung. Es ging dabei sehr menschlich zu bei diesem Streit. Das lesen wir auch, wenn später von Jerusalem die Rede ist, nachdem Barnabas und Paulus dorthin gesandt worden waren wegen dieser Frage. Da heißt es, nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat. Es ist immer wieder erstaunlich und immer wieder wunderbar, wie Gott das Schlechte wendet. Wie Gott das, was nicht seinem Willen entspricht und nicht seinem Wesen entspricht, ins Gute verwandelt. Man muss nur an Esau und Jakob denken. Man muss an Judas denken. Man muss an David denken. Ich kann das jetzt alles nicht genauer ausführen, aber könnt ihr ja mal in der Bibel nachlesen. Alle diese Sünden, die da passierten. Und Gott hat sie alle genommen und hat sie benutzt und gekehrt in Gutes, um seinen Heilsweg zu gehen. Damit sagt er nicht, dass diese Dinge gut waren. Auch hier in der Gemeinde in Antiochia, da gab es eine Lösung. Wie ist die Gemeinde in Antiochia? Wie sind die Apostel und Ältesten? Wie ist die Gemeinde in Jerusalem mit diesem Problem umgegangen? Mit dieser Streitfrage, was haben sie getan? Und wenn man sich daraufhin das Kapitel 15 einmal durchliest, dann muss man zu der Erkenntnis kommen, dass das, was sie dort gemacht haben, für uns durchaus eine Blaupause ist. Ein Modell für die Gemeinde als Ganzes, für die Gemeinde am Ort und auch vielleicht sogar für Streitigkeiten unter uns Geschwistern. Wie gehen wir mit drohenden Spaltungen um? Wie gehen wir mit Streit um? Wie gehen wir mit solchen Problemfragen um? Was geschieht hier im Kapitel 15? Was letztendlich trotz all des Streites über den Gott den Mantel der Gnade gedeckt hat? Was passiert hier? Was dort passiert, ist lösungsorientiert und konstruktiv. Ich habe jetzt mal säkuläre Begriffe gewählt, weil es mir imponiert hat letzte Woche in der Anmoderation von Andreas. Der hat gesagt, manchmal finden Menschen gute Lösungen. Und sie stehen schon lange in der Bibel. Und hier ist das auch so. Hier ist das auch so. Sie haben sich lösungsorientiert und konstruktiv verhalten. Das heißt, sie haben sich nicht leiten lassen von verletztem Stolz, von Rechthaberei, von Machtbegehren, von Ärger, von Wut, vielleicht sogar von Hass, vielleicht im Streit, aber nicht letztendlich. Letztendlich hat sie Gott zum Guten geführt. Sie haben sich nicht leiten lassen von irgendwelchen Traditionen, die auf einmal so wichtig wurden. Sie waren lösungsorientiert und wollten eine positive Lösung dieses Problems. Was können wir nun machen? Wie wird man nun gerettet? Muss man denn beschnitten werden? Muss man denn das Gesetz des Mose halten? Übrigens, in Klammern gesagt, diese Gefahr des Streites über diese Frage, wie wird man gerettet, die gab es nicht nur in Antiochia. Das schwelte auch in der Gemeinde zu Jerusalem, denn da waren Pharisäer, haben wir gehört, die standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden, nämlich die Heiden, und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Sie waren aber in Antiochia sehr bemüht, eine konstruktive, positive Lösung herbeizuführen, die nicht die Gemeinde spaltete, die die Einheit der Gemeinde bewahrte. Wie haben sie das gemacht? Zwei Punkte dazu. Ich habe das mal Suche nach Vermittlung und Expertise genannt. Vers 2. Sie bestimmten, sie, das heißt die Gemeinde bestimmte, es war eine mündige Gemeinde, die Gemeinde bestimmte, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen, also aus der Gemeinde, wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Sie holten sich Hilfe, Rat. Interessant ist hier, dass das nicht von Jerusalem her kam. Jerusalem hat nicht zu der Gemeinde in Antiochia gesagt, ha, wir haben gehört, bei euch ist Streit, kommt doch mal, wir zitieren euch zu uns. Nein, nein, sie wurden nicht nach Jerusalem zitiert. Das war ihre eigene Idee, das war freiwillig. Sie dachten, wir gehen nach Jerusalem und fragen da die Gemeinde, fragen danach, untersuchen da die Sache. Warum gerade nach Jerusalem? Hätten doch auch in eine andere Gemeinde gehen können. Ich nenne euch drei Gründe, warum sie gerade nach Jerusalem gingen. Erstens, in Jerusalem waren die meisten Apostel. In Jerusalem waren die meisten der Menschen, die von Jesus persönlich und direkt gelehrt worden waren. Die mussten doch wissen, was das wahre Evangelium ist, oder? Zweiter Grund. Wenn es eine Gemeinde damals gab, die das Gesetz des Mose liebte, dann war es die Jerusalemer Gemeinde. Sie wussten, die haben wirklich das Gesetz lieb. Die müssten hier kompetent sein. In dieser Frage muss man sich beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Muss man das Gesetz des Mose halten, um gerettet zu werden. Dritter Grund. Die Judaisten, die in Antiochia diese Irrlehre, sag ich mal, verkündigten, die kamen aus Jerusalem. Und deshalb wollte man nachfragen, sind sie autorisiert von der Gemeinde in Jerusalem? Hat die Gemeinde in Jerusalem sie etwa beauftragt? Drei Gründe, ganz sachlicher Art und Natur, warum die Gemeinde Antiochia einen so wunderbaren Beschluss fasste, von Gott geleitet. Sie zogen mit Paulus und Barnabas, einigen, zu den Aposteln hinauf, um die Frage zu klären. Das war das Erste. Zweitens. Jetzt habe ich geschrieben, sachorientierte Untersuchung. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es hier nur um eine Sache ging. Es ging ja um Menschen. Aber was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, sie haben sich nicht von irgendwelchen Gefühlen leiten lassen. Ich habe es eben schon mal genannt. Nicht von verletztem Stolz, nicht von Ärger, nicht von Kampfgeist für die eigene Meinung. Sie wollten die Sache klären. Die Streitfrage klären. Die Problemfrage klären. Sie waren ganz sachorientiert. Und das lesen wir hier in Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Möglichst unvoreingenommen. Was war jetzt wichtig bei dieser Suche? Wie haben sie gesucht? Wie haben sie das untersucht? Steht auch im Kapitel 15. Erstens, sie haben sich gefragt, was hat Gott in dieser Sache getan? Haben wir irgendetwas von Gott gehört, gesehen, erfahren zu dieser Frage? Oh ja, das haben wir. Ich lese es vor. Vers 8. Da spricht Petrus. Durch seinen Mund ist das Wort des Evangeliums zu den Heiden gekommen und sie kamen zum Glauben. Und dann sagt Petrus, und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Indem er den Heiden den Heiligen Geist gab, gleich wie uns, den Juden, Christen. Das war offensichtlich, dass Gott den Heiden Christen den Heiligen Geist gegeben hatte. Das konnte jeder sehen. Denn sie lobten und priesen Gott in aller Öffentlichkeit. Es war sichtbar. Inwieweit löst das die Frage? Was hat das mit dieser Frage zu tun? Wie kann ich gerettet werden? Wie steht das in Beziehung dazu? Wir hören doch in der Bibel, dass Gott durch den Glauben an Jesus Christus Heiligen Geist schenkt. Und dass unser Geist und dass der Geist Gottes unserem Geist sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Dir die Stelle, ja, dass sein Geist unserem Geist sagt, wir sind Kinder Gottes. Und liebe Gemeinde, wenn wir Kinder Gottes sind, brauchen wir dann noch etwas anderes? Brauchen wir dann noch ein anderes Evangelium als das, was verkündigt worden ist? Brauchen wir dann noch etwas anderes als den Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus? Denn Gott hat damit besiegelt, er hat damit beglaubigt, dass wir, die wir den Heiligen Geist haben, seine Kinder sind, seine geliebten Kinder. Das ist wie ein Stempel, der unter ein Dokument gesetzt ist. Das ist wie eine Beglaubigung, die unter ein Dokument mit Unterschrift gesetzt ist. Deshalb war das klar. Hier, es gibt keine andere Anordnung. Gott hat den Heiden den Heiligen Geist gegeben. Schaut, ihr habt es gesehen. Es ist bezeugt. Ich habe es bezeugt. Sie sind meine Kinder. Ohne das Gesetz. Es gab noch etwas anderes, das Gott getan hat. Davon spricht Paulus und Barnabas. Vers 12. Da schwieg die ganze Menge. Auch interessant, ne? Nachdem sie eine solche Auseinandersetzung geführt hatten und gestritten hatten, auf einmal schwieg die ganze Menge. Wir wissen, dass das Gott gemacht hat, ja? Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Und wer so ein bisschen, sagen wir mal, die Strategie in Anführungszeichen Gottes erfahren hat, der weiß, dass Gott Wahrheit mit Wunder und Zeichen bestätigt. Das tut er, das hat er getan, wenn die Apostel die Wahrheit des Evangeliums verkündigten, unter den Heiden, unter den Juden. Dann hat Gott auch Wunder und Zeichen bewirkt, um zu sagen, ja, das ist Wahrheit, das ist von mir. Was hat Gott getan? Das haben sie sich gefragt. Und sie haben eine Antwort gefunden. Noch etwas. was zu dieser sachorientierten Untersuchung beigetragen hat. Die Frage, was sagt denn das Wort? Was sagt denn die Schrift? Und das wird hier von Jakobus eingebracht. Wir haben alle einen Anteil, ne? Petrus redet, Paulus und Barnabas reden und dann kommt auch der Jakobus noch und redet was ganz Wichtiges. Der sagt nämlich, Simon Petrus hat uns erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und jetzt sagt er, und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Und dann zitiert er einen Vers, zwei Verse aus Amos, auf die gehe ich hier nicht ein. Die sind sehr schwer zu interpretieren, da kann man fast sagen, 10 Theologen, 10 Meinungen. Aber das ist das Wichtige hier. Er fragt die Schrift und findet, das, was ihr hier unter den Heiden seht, was Gott unter den Heiden getan hat, dass er sie als seine Kinder bestätigt hat, als zu seinem Reich oder zu seinem Volk gehörig, das lest ihr schon in der Schrift. Das sagen schon die Propheten. Ist das nicht ein schönes Modell für den Umgang mit drohenden Spaltungen? Vielleicht sogar für den Umgang bei Streitigkeiten unter uns im zwischenmenschlichen Bereich. Eins aber fehlt noch. Das Wichtigste. Das Wichtigste fehlt noch. Das steht hier jetzt nicht im Kapitel 15, aber das sagt jemand, der hier ziemlich involviert ist, nämlich der Paulus. Was fehlt noch? Gebet. Ich bin mir ganz sicher, dass die ältesten Jünger, die Gemeinde hier gebetet haben. Sie haben es flankiert und durchdrungen mit Gebet, weil sie wussten, Gott kann doch nur seine Gemeinde zusammenhalten. Er ist doch derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Er ist doch derjenige, der den Grundstein der Gemeinde gelegt hat. Und er selbst ist der Grundstein der Gemeinde und nichts anderes. Gar nichts anderes. Jesus Christus ist das ganze Fundament. Da muss kein anderes Fundament hin. Er ist doch derjenige, der die Gemeinde zusammenhält. Er kann auch Streit schlichten. Er kann auch für die Einheit der Gemeinde sorgen. Also müssen wir uns an ihn wenden. Und der Paulus, der ja hier beteiligt ist, wie ich das schon gesagt habe, der fasst es in einem kurzen Vers zusammen. Wir kennen das, Philipper 4, 6 bis 7. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen, ich sage es jetzt mal so, wie ich es gelernt habe, lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. In allen Dingen. Geht in allen Dingen zu ihm. Und wenn da steht alle Dinge, da bedeutet das auch in dieser Streitfrage. Denn das gehört zu allen Dingen, oder? Ja? In allen Dingen, wenn ihr das macht, wenn ihr in allen Dingen zu Gott geht, mit Flehen und Gebet und Danksagung, denn es gibt immer etwas, wofür man Gott Dank sagen kann, auch in den größten Problemen, dann gibt es eine Folge, die wunderbar ist, nämlich der Friede Gottes kehrt euch ein in eure Herzen. Liebe Freunde, und wenn der Friede Gottes in unseren Herzen ist, wirklich der Friede Gottes, nicht ein äußerer Friede, ein innerer Friede, von ihm, von seinem Geist, wollen wir dann streiten? Wollen wir dann die Gemeinde spalten? Wollen wir dann rechthaberig sein? Wollen wir dann unsere Macht durchsetzen? Wollen wir nicht dann lieber konstruktiv und lösungsorientiert sein? Wollen wir dann nicht lieber auf Gott hören und schauen, was er getan hat und zusammenkommen und in die Schrift gehen und fragen, was will denn Gott? Und zusammenkommen und beten. Allein und miteinander. Und wenn dieser Friede Gottes in unserem Herzen ist, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass wir alle bewahrt werden in Christus Jesus, der ja das Fundament der Gemeinde ist. Auf ihm ist das ganze Haus gebaut. Und Gott sagt es ja ganz klar. Wenn er nicht das Haus baut, bauen vergeblich die daran bauen. Und das gilt ganz sicher und in allererster Linie für die Gemeinde, wenn er die Gemeinde nicht baut. Dann können wir uns anstrengen, es wird keine Gemeinde, die Gott gefällt. Dieses Fundament, Jesus Christus, ist wichtig. Es ist wichtig, dass es keine Risse bekommt. Es ist wichtig, dass es nicht gespalten wird. Das Haus der Gemeinde, es bricht zusammen, wenn man dieses Fundament wegnimmt. Es stürzt ein. Und wenn die entsprechende Kirche, sage ich jetzt mal, ein noch so schönes Gebäude hat, wenn das Fundament Jesus Christus nicht dort ist und dort Jesus Christus nicht das einzige und allumfassende Fundament ist, dann ist der Apfel faul. Ja, so hat uns dieses Kapitel 15 ein schönes Modell geliefert. Jetzt möchte ich aber auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Oh, da habe ich noch was Wichtiges vergessen. Ja, das gehört noch zur Einheit der Gemeinde dazu. Das muss ich unbedingt noch erwähnen, denn es steht hier in Vers 9, er gab ihnen, nämlich den Heiden, den Heiligen Geist, gleich wie uns, den Juden, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Er macht keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden in der Gemeinde. In welcher Beziehung macht er keinen Unterschied? In welcher Beziehung dürfen wir keinen Unterschied machen? Wir haben alle einen Vater. Es gibt nur den einen Vater. Deshalb sind wir alle, Judenchristen und Heidenchristen, eine Familie. Wir sind Brüder und Schwestern und wir sind alle in einem Leib. Es gibt nur den einen Leib. Es gibt die eine Taufe. Es gibt den einen Glauben. Es gibt den einen Geist. Es gibt die eine Errettung für alle, die an Jesus glauben. Liebe Freunde, wie ist es möglich, dass Menschen, die von Jesus geleitet werden, von seinem Geist, die sich davon leiten lassen, wie ist es möglich, dass sie antisemitische Tendenzen zeigen? Das ist unmöglich. Lasse ich mich vom Geist Gottes leiten und von seiner Liebe, dann ist das nicht möglich, denn wir sind Brüder und Schwestern im Glauben an Jesus. Das gehört zur Einheit der Gemeinde dazu. Jetzt zu der anderen Frage. Ich möchte mich nochmal mit dieser Lehre kurz beschäftigen, am Ende der Predigt. Die Irrlehre der Judaisten wird hier sehr schön im Kapitel 15,1 beschrieben. Sie besteht aus Folgendem. Wir werden gerettet, so sagen sie, ja, durch den Glauben an Jesus, aber da fehlt noch was. Wir müssen das Gesetz des Mose einhalten. Wir müssen uns beschneiden lassen. Dann sind wir auch gerettet. Dem widersteht Paulus mächtig. Und deshalb haben wir auch im Galaterbrief, deshalb haben wir heute auch die Lesung aus dem Galaterbrief gehört. Paulus sagt, das ist ein falsches Evangelium. Das ist ein anderes Evangelium, das haben wir euch nicht gepredigt. Und wenn ihr das glaubt, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Denn ihr seid verpflichtet dann, das ganze Gesetz zu halten. Und was das bedeutet, wenn man verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten, das steht auch hier in Apostelgeschichte 15. Da heißt es nämlich, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Weshalb versucht ihr damit Gott, indem ihr den Leuten sagt, da ist noch was anderes außer Jesus? Da gibt es ein Jesus plus. Weshalb versucht ihr damit Gott? Wieso versuchen die damit Gott? Ja, komischer Ausdruck, oder? Damit ist hier gemeint, sie nehmen das Heilshandeln Gottes nicht ernst. Sie machen Jesus Christus klein. Denn er allein reicht. Deshalb versuchen sie damit Gott. Sie machen Jesus klein. Er allein reicht. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass bei uns in der Gemeinde niemand ist, der so an Christus plus glaubt. Passen wir aber auf, liebe Freunde und liebe Gemeinde. Wenn wir Fragen der Gemeinde zu groß werden lassen, zu wichtig, zu stark betonen, dann werden wir damit automatisch die Bedeutung Christi schmälern. Wie wichtig sind uns Traditionen? Lass uns das fragen. Ich werfe es einfach nur in den Raum. Wie wichtig sind uns Traditionen? Wie wichtig ist uns das Liedgut, das hier gesungen wird? Wie wichtig sind uns Gaben des Geistes? Wie wichtig ist uns der Gottesdienstablauf? Wie wichtig sind irgendwelche Vorgänge, die wir schon ewig und seit allen Zeiten gemacht haben? Ja, wo können wir dann denken? Ja, wenn irgendetwas wichtiger wird, wenn wir etwas zu sehr betonen, wir betonen alles dem Maße gemäß, das Gott zugedacht hat. Aber wenn wir anfangen, etwas mehr zu betonen, als sich gebührt, dann machen wir Jesus klein. Kein Jesus plus. Das richtige Evangelium, das wahre Evangelium steht hier. Will nicht. Ach, Entschuldigung, nicht dein richtig. Ja, sehr gut. Da haben wir es. Durch die Gnade allein. Und jetzt sagen ja viele, vielleicht liberale Theologen sagen, ah, das ist eine paulinische Lehre. Unser Kapitel 15 zeigt uns, dass das gar nicht nur eine paulinische Lehre ist. Denn der Petrus sagt das hier. Durch die Gnade des Herrn Jesus Christus allein seid ihr gerettet. Und dieses bedeutet für alle die, die allein durch die Gnade Jesus gerettet sind, dass sie befreit sind von dem Zwang des Gesetzes, von der Sklaverei des Gesetzes, von der Knechtschaft des Gesetzes, von dem Zugriff des Gesetzes. Wieso? Ist das Gesetz nicht gut? Ja, das Gesetz ist sehr gut. Denn es zeigt uns das Wesen Gottes. Denn es zeigt uns den Willen Gottes. Sogar auch das Zeremonialgesetz. Das sind beispielsweise die ganzen Reinigungsriten und Opferriten. Selbst das Zeremonialgesetz zeigt uns das Wesen Gottes. Es geht dabei nicht um diese äußeren Formen, es geht dabei um die geistlichen Prinzipien, die dahinter stecken. Das ist interessant, wenn man das mal untersucht. Ja, das Gesetz ist gut, denn es gibt uns Orientierung, was Gott will. Und es zeigt uns, dass wir Gott nicht genügen, denn es zeigt uns unsere Sünde auf. Das Gesetz ist also sehr gut. Und Jesus Christus sagt das auch. Er sagt, es wird kein Jota, nicht das kleinste Strichlein vom Gesetz aufgehoben. Er ist nicht gekommen, dass er das Gesetz aufhebt. Wie kann das dann sein, dass wir davon befreit sind? Er sagt, ich bin gekommen, es, nämlich das Gesetz, zu erfüllen. Er wird das Gesetz erfüllen, sagt er. Was heißt das für uns ganz konkret? Wir wissen ja, Jesus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Ja, das wissen wir. Der Heilige Geist wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Wenn Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dann wohnt in unseren Herzen die Erfüllung des Gesetzes. Dann wollen wir von Herzen Gottes Willen tun. Dann ist das uns ein Anliegen, was uns treibt und nicht ein Zwang und eine Bürde und eine Last und eine Knechtschaft, die auf uns lagert. Es ist noch ein viel größeres Geheimnis. In uns ist das Gesetz erfüllt, vollkommen erfüllt, durch das Werk Jesu, sein Tod, seine Auferstehung, durch den Heiligen Geist. Dadurch ist in uns sein Gesetz vollkommen, seinem Gesetz vollkommen Genüge getan. Deshalb kann auch Paulus predigen, ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz. Lasst mich das am Schluss der Predigt durch eine kleine Geschichte, eine Illustration verdeutlichen. Das habe ich, glaube ich, hier schon erzählt bei meiner ersten Predigt. Oder der zweiten. Ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich die erste. Viele kennen es auch, es ist die Geschichte von der Katze und dem Schwein. Ein Landwirt hatte viele Tiere und er liebte die Tiere. Besonders liebte er eine Katze und ein Schwein. Er liebte aber die Katze noch ein bisschen mehr. Denn die Katze, die putzte sich, machte sich so schön sauber. Und er wollte auch, dass das Schwein das genauso machte. Er wünschte sich ein sauberes Schwein. Und dann hat er überlegt, wie kann ich das machen, dass ich ein sauberes Schwein kriege? Ah, hatte eine Idee. Ich nehme einen Schlauch und spritze das Schwein so lange ab, bis das so schön rosa glänzt im Sonnenlicht. Und dann wird das Schwein das sehen, wie schön rosa es glänzt und wird sich freuen und sagen, ich werde nie mehr mich im Matsch wälzen. Gesagt, getan, das Schwein stand in seiner rosa Pracht da. Und was das Schwein als allererstes tat, es wälzte sich im Matsch, weil das der Natur der Schweine entspricht, weil sie das gerne tun. Ja, sie tun es gerne. Biologen haben das bewiesen. Sie tun es gern. Das hat natürlich auch noch eine Funktion, klar. Das ist dem Schwein so eigen. Das Schwein war glücklich, es konnte sich wieder im Matsch wälzen, aber der Bauer war unglücklich. Der wollte nämlich ein sauberes Schwein. Da hatte er noch eine Idee. Er sagt, wenn ich das Schwein auf eine große Wiese bringe und da einen Pfahl in die Wiese reintreibe und das Schwein an einer sehr langen Leine an diesem Pfahl festbinde, aber so, dass es den Matsch nicht erreichen kann, dann wäre das eine gute Idee. Gesagt, getan. Der machte das, das Schwein war an diesem Pfahl, hat es vorher natürlich nochmal schön abgespritzt, damit es rosa leuchtend war. Und der Bauer war glücklich, denn das Schwein konnte sich nicht mehr im Matsch wälzen, aber das Schwein war nicht glücklich. Es quiekte und es wollte sich im Matsch wälzen, aber es konnte nicht, es war angebunden an einen Pfahl. Es war unter der Knechtschaft, es war unter einem Zuchtmeister. Es war unter dem Gesetz des Pfahls. Wie könnten wir dem Schwein helfen? Da bedarf es einer Genmanipulation. Wir müssen ein paar Gene von der Katze dem Schwein injizieren oder wie man das immer macht. Wir müssen einige Gene von der Katze nehmen und sie ins Schwein tun, damit das Schwein den Willen bekommt, sich nicht mehr im Matsch zu wälzen, sondern sich zu erfreuen an der Sauberkeit, an der Reinheit. Wisst ihr, genau das hat Gott mit uns getan. Er hat uns seine Liebe ins Herz gegeben, seine Liebe für sein Wort, für seinen Willen. Und wenn wir uns von dieser Liebe leiten lassen, dann stehen wir nicht unter dem Gesetz, sondern wir erfüllen es, weil Gott nämlich gesagt hat durch die Bibel, darin ist das ganze Gesetz erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit verbunden ist natürlich Liebe Gott. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit ist das ganze Gesetz erfüllt. Und wenn die Liebe Christi in meinem Herzen wohnt, dann ist in mir das ganze Gesetz erfüllt. Dann bin ich davon befreit. Und ich darf, solange ich mich von dem Geist leiten lasse, das tun, was Gott gefällt. Ja, wir wissen, wir sind noch Menschen auf dieser Erde und wir sündigen noch und wir sind vielleicht genmanipulierte Schweine, die aber versuchen, sich das Gesicht zu waschen. Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Ja, das ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Aber Gott hilft uns, immer mehr darin zu wachsen. Amen. Lass uns noch kurz beten.